Freut euch auf einen Familiensommer voller Spaß und Abenteuer in Deutschlands bestem Freizeitpark, im Phantasialand. Sichert euch jetzt eure August-Tickets zum Vorteilspreis ab 38 Euro und spart über 40%. Letzte Chance. Nur noch bis Montag buchbar auf phantasialand.de.
Heute bei All You Can Stream: eine starbesetzte Actionkomödie über zwei Präsidenten auf Abwägen, die fiktionalisierte Lebensgeschichte eines berühmten Comedians, eine neue Dramaserie über die Kraft der Liebe in dunkelsten Kriegstagen und Schauspielerin Rubio Fee über ihren neuen Netflix-Film mit Matthias Schweighöfer.
All You Can Stream, dein Navigator durch die Streaming-Welt. Hi, ich bin Micha.
Und ich bin Melanie. Als Redakteure von TV Digital und Streaming interviewen wir Stars aus dem In- und Ausland.
Und besuchen regelmäßig aktuelle Dreharbeiten.
Hier verraten wir euch, welche Streaming-Neustart sich wirklich lohnt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital und Streaming. Mein Name ist Melanie und mir gegenüber in alter Frische. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo Micha.
Hallo Melanie. Hi. Wie geht's dir?
Ich weiß gar nicht, worauf du anspielst. Meine Stimme ist natürlich rau, so wie sie eigentlich immer klingt. Mittlerweile kann man fast sagen, immer. Sie hat immer so einen leicht rauchigen Unterton. Ich weiß auch nicht, wie ich das immer mache, aber ja.
Ich glaube, bei mehr der Hälfte der Podcast-Folgen, die wir bisher gemacht haben, warst du erkältet oder so.
Ja,
ich glaube, die Hörer könnten auch wahrscheinlich denken, dass wir das alles so en bloc aufnehmen.
Genau.
Dass wir irgendwie 50 Folgen vorproduziert haben.
Ja, genau. Wir wissen schon ewig im Voraus, was kommt und was nicht kommt.
Genau.
Das ist immer ein bisschen, auch immer schön, wenn die Interviews dann nicht ganz so rauchig sind. Aber gut, da merkt man dann immer noch zeitliche Unterschiede. Apropos Interview, das ist jetzt ein guter Aufhänger für das Thema, auf das wir am Anfang einmal zu sprechen kommen wollen. Und zwar habt ihr es im Teaser schon gehört. Wir haben heute Rubio Fee mit dabei, die gemeinsam mit ihrem Partner Matthias Schweighöfer in einem Netflix-Film spielt. Und Micha, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe mal so einen gewissen Beigeschmack, wenn ich solche Sachen sehe und mir das angucke und immer so denke, wie ist das eigentlich, wenn man mit seinem Partner wirklich vor der Kamera steht? Guckst du das anders, wenn du weißt, die beiden sind zusammen?
Ja, schaue ich. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich das vermeiden könnte, weil man sich ja nur in der idealen Welt völlig frei machen kann davon, dass man weiß, irgendwie, die sind auch im wahren Leben zusammen. Und ich glaube, das ist so die größte Auszeichnung, wenn man das im Laufe des Filmes oder der Serie vergisst. Weil ich starte dann schon, ich weiß, okay, da spielt jetzt ein Ehepaar oder ein Lebenspartner zusammen. Und das wird ja meistens dann auch, ich will jetzt nicht sagen ausgeschlachtet, aber schon auch kommuniziert von den Studios, von den Streamern, dass das auch eben ein Paar ist.
Ja, ich muss da so ein bisschen an Maxima denken, diese Verfilmung von Maxima der Niederlande, also der niederländischen Königin, wo das Paar ja auch während der Dreharbeiten oder im Anschluss zusammengekommen ist. Und das war natürlich top. Also wenn du das jetzt marketingtechnisch betrachtest, ist das für den Verleih ja der absolute Hauptgewinn, wenn du weißt, dass du das jetzt irgendwie an die Presse geben kannst, dass die beiden in Wirklichkeit ein Paar sind.
Gibt es ja auch ein paar Beispiele, ne? Also es gab ja auch Mr. und Mrs. Smith mit Brad Pitt und Angelina Jolie, die sich da auch am Set anscheinend kennen und lieben gelernt haben. Und klar, ich schaue da schon anders drauf. Wenn der Film heute läuft, dann guckt man schon, was konnte man damals schon erkennen oder war da die Chemie dann schon irgendwie besonders? Und das kann man sich natürlich auch einreden, aber ja, ich kann das tatsächlich nicht ausblenden.
Geht auch andersrum. Eine Geschichte noch am Rande, bevor wir zu den aktuellen Themen kommen. Und zwar habe ich das mal im Theater gesehen und das war ein Zwei-Mann-Stück von einem relativ bekannten Schauspielpaar, die sich aber kurz vorher getrennt hatten. Und das hatte halt so einen kompletten Beigeschmack, dass du die ganze Zeit gedacht hast, das muss ja jetzt super unangenehm sein, dass die beiden da auf der Bühne stehen. Der eine hat den anderen betrogen, das ist gerade publik geworden. Also ist natürlich PR-technisch auch spannend, aber also das konnte ich dann wirklich sehr, sehr schwer ausblenden.
Weil alle Leute die Hälfte des Publikums wahrscheinlich hingegangen sind, um live ein Eklat zu sehen auf der Bühne, wo vom Drehbuch abgewichen wird.
Und sie sich dann irgendwas an den Kopf schmeißen oder sowas. Ja, also ich kann, vielleicht sind die auch erwachsen genug, um damit umzugehen, aber man denkt ja natürlich immer so, das muss ja hart sein. Also das muss einfach hart sein, das kann man ja irgendwie dann auch nur schwer ausblenden.
Ist ja auch total verpönt an Sets, habe ich so mitbekommen. Also dann, wenn mitbekommen wird, dass es, und das gibt es ja häufiger, also sowohl vor der Kamera als auch hinter der Kamera, weil die so eng zusammenarbeiten. Also so eine Filmgemeinschaft, ein Filmset ist ja auch ein ganz, ganz enges Team für eine relativ überschaubare Zeit. Aber wenn es dann irgendwelche Liebschaften, Romanzen gibt, gerade zwischen den Schauspielern, und das endet noch vor Ende der Dreharbeiten, das mag, glaube ich, kein Regisseur und kein Produzent.
Ja, du hast noch eine neue Staffel, die gedreht werden muss, und du weißt, da kommen die dann final zusammen und so weiter.
Ja, oder noch, lass es ein paar Szenen sein, oder lass die müssen irgendwie noch Promo zusammen machen. Das ist ja auch, muss man ja auch mitbedenken.
Ja, wobei, es könnte auch spicy sein, weißt du? Da gucken die Leute dann auch ganz gerne zu.
Ja, aber es kann auch sehr frostig sein.
Ja. Naja gut, frostig ist es jetzt in der heutigen Folge nicht. Wir haben spannende Themen dabei und die beiden Hauptdarsteller sind von dem Film auch noch zusammen. Das können wir jetzt erstmal vorwegnehmen. Micha, magst du einmal sagen, worum es geht? Beziehungsweise natürlich von mir, wie immer, an euch der Aufruf. Abonniert diesen Podcast sehr gerne, folgt uns auf allen erdenklichen Seiten oder auf allen erdenklichen Apps, die ihr da auf dem Handy habt, und natürlich auch allyoucanstream_podcast bei Instagram, und wenn ihr mögt, könnt ihr uns natürlich auch gerne bei YouTube folgen, auch das ist eine Option. So, Micha, und jetzt darfst du.
Ich darf anfangen mit Heads of State, das ist eine Action-Comedy, die bei Prime Video läuft. Dann haben wir den bereits angedeuteten Brick, also ein Mystery-Film aus Deutschland bei Netflix. Hauptrollen Ruby Ophé und Matthias Schweighöfer, also vor der Kamera und auch im Privaten ein paar. Und du hast mit Ruby Ophé gesprochen. Dann haben wir The Narrow Road to the Deep North. Ist eine Romanadaption, sehr aufwendig für Wow. Und zu guter Letzt haben wir Babkiss, eine US-Comedy-Serie, die in der ZDF-Mediathek startet. Der US-Präsident als Actionheld im Film, das haben wir ja schon ein paar Mal gesehen in den vergangenen Jahrzehnten. Gab es ein paar prominente Beispiele, Air Force One und so weiter. Aber es gab, glaube ich, auch damals Zeiten, wo man ein bisschen unbelastet daran gegangen ist, wenn man sich so das aktuelle Weltgeschehen und auch das Geschehen in den USA anschaut. Aber jetzt haben wir nun mal den Fall. Heads of State heißt das Ganze, ist ab jetzt bei Prime Video verfügbar. Melanie, du hast dich mit dem Thema beschäftigt. Wer sind denn die Heads of State in Heads of State?
Du hast gerade mit dem US-amerikanischen Präsidenten angefangen. Ich würde erstmal den britischen Premier vorausschicken, der nämlich den frisch gewählten US-amerikanischen Präsidenten kennenlernt bei einem Staatsbesuch und nicht so begeistert ist von seinem Kollegen im Amt, weil der ist nämlich Schauspieler eigentlich, ist ins Amt gewählt worden, war vorher Actionheld, also hat auch so eine gewisse Metaebene, dieser Film. Und die beiden sind so, naja, nicht unbedingt direkt Freunde auf den ersten Blick, aber dann müssen sie zusammen zu einem Gipfeltreffen reisen, sind mit dem Flugzeug unterwegs und werden unterwegs Opfer eines Anschlags. Das Flugzeug stürzt ab, die beiden überleben und müssen sich dann so ein bisschen durchschlagen, weil es hat natürlich jemand auf ihr Leben abgesehen.
Diese Rolle des US-Präsidenten ist ja so ein bisschen so der Olymp, den man als Schauspieler erreichen kann. Also zumindest in vielen Filmen war das bisher so, wenn man jetzt mal die Komödien weglässt. Aber wir haben ja schon Leute wie Harrison Ford, Morgan Freeman und so gespielt. Wen haben wir denn jetzt diesmal im Cast?
Zuletzt hatten wir Robert De Niro, ne? Wenn mich nicht alles täuscht, als US-Präsident,
ja,
war das nicht?
Bei Zero Day, ja, da war nicht oft, er war Ex-Präsident. Er war eigentlich schon im Ruhestand und wurde dann nochmal zurückgerufen. Ja, also stimmt, man kommt, glaube ich, auf richtig viele große Namen, wenn man da mal durchgeht.
Ja, jetzt haben wir einen Schauspieler, den wir da gar nicht unbedingt vermutet hätten. John Cena spielt die Hauptrolle des US-Präsidenten. Vielen ja momentan auch bekannt, der macht ja gerade seine Finale, ich weiß gar nicht, nennt man es Saison im Wrestling? Ich weiß es nicht so genau, aber seine finale Saison bei der WWE, also ist jetzt noch einmal mit dabei und daher gerade auch vielen, vielen Fans sehr, sehr präsent. Jetzt in diesem Fall spielt er den US-Präsidenten und an seiner Seite Idris Elba als britischer Premier. Und ich hatte sofort so ein Flashback-Gefühl, weil ich die beiden vor nicht allzu langer Zeit in einem Rewatch gesehen habe, mal wieder von The Suicide Squad, wo die ja auch schon zusammen gespielt haben und da eine Chemie hatten, der man sich da auch nicht so ganz entziehen konnte.
Und das waren ja, also haben wir praktisch jetzt zwei Ex-Superhelden in den höchsten Ämtern der freien Welt.
Ja, genau, wobei Idris Elba sich da jetzt nicht als Ex-Superheld sieht in der Rolle jetzt ausnahmsweise. Wobei bei John Cena ist es auf der Meta-Ebene dann tatsächlich der Fall, weil er ja auch in dem Film einen Schauspieler spielt.
Gab es ja schon auch historische Beispiele mit Ronald Reagan, also so weit weg ist das ja gar nicht. Und auch Donald Trump ja als Reality-Star. Wie würdest du das genremäßig einbeziehen? Also klar, das klingt nach Action. Wie viel Komödie ist es? Wie viel Buddy-Komödie ist es? Wie viel Action ist es?
ist tatsächlich das Erste, was man so hört, wenn man das googelt. Ne? Action-Buddy-Komödie, finde ich auch ein spannendes Genre, wenn man das so einsortiert. Trifft es aber, glaube ich, ziemlich gut. Also bei allem, also ich fand diesen Film sehr actionlastig. Es sind einige Szenen, also es startet schon sehr, sehr turbulent mit einem, ja, mit einem Angriff auf das MI6, wo das Ganze sehr, sehr nach hinten losgeht. Und dann steigert sich das so systematisch. Und wir haben, wie gesagt, wir haben am Ende sehr viel Action, aber es lebt auch sehr von dieser Kombination dieser beiden US-Präsidenten, beziehungsweise dieser beiden Präsidenten, weil die halt die ganze Zeit irgendeinen Spruch auf den Lippen haben, den sie sich gegenseitig an den Kopf knallen. Da sind halt auch große Parallelen vorhanden zu The Suicide Squad, weil da war es ja auch so. Die haben die ganze Zeit sich gegenseitig hochgenommen und da bauen die jetzt wirklich drauf auf und machen da einfach weiter an der Stelle, wo sie gefühlt da aufgehört haben.
Also es klingt ja auch so ein bisschen, als ob dann wirklich Idris Elbas Figur diesen John Cena sehr, sehr kritisch beäugt, ne? Als jemand, der eigentlich nicht in die Politik gehört. Ich will jetzt nicht sagen, dass es autobiografisch ist, aber man könnte ja auch so einen Quereinsteiger wie John Cena auch kritisch beäugen, wenn es darum um Schauspielgenre geht. Spielt das für dich so eine Rolle, wenn du ihn als solche Figur siehst?
Ja, definitiv. Ich habe jetzt in die WWE zuletzt auch immer wieder reingeschaut und da hast du natürlich dann wieder John Cena, wie er leibt und lebt, so wie man ihn kennengelernt hat, wie er halt auch einfach mal angefangen hat. Er bringt das da ja jetzt quasi zu Ende. Man darf aber auch nicht vergessen, dass Wrestling natürlich auch Schauspiel ist. Also das ist ja schon so, dass sie sich da als Schauspieler dann wirklich einem Publikum präsentieren und er das quasi mit seinem Sprung nach Hollywood einfach nur auf eine andere Ebene transportiert hat. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, wenn ich John Cena sehe, sehe ich John Cena. Also John Cena spielt irgendwie immer sich selbst, wenn man das mal so ein bisschen runterbricht. Er hat ja auch diese Peacemaker-Serie gehabt, ja. Die von James Gunn, die vor nicht allzu langer Zeit lief, wo ja auch bald die zweite Staffel kommt. Und wenn ich das so direkt gegeneinander halte, denke ich immer so, ich sehe ihn in Peacemaker, ich sehe ihn jetzt in dem Film und ich sehe immer so in gewisser Weise dieselbe Figur.
War ja, wenn man mal ehrlich ist, bei Dwayne Johnson auch so.
Ganz
der
genau.
Ja auch aus dem Milieu kommt, auch als Wrestler angefangen hat und dann den Sprung nach Hollywood geschafft hat. Aber ich fand das ganz interessant, was du gesagt hast. Das ist ja letztlich auch Schauspiel. Das ist auch Show, das ist Entertainment. Und glaube ich, insofern wird der Sprung wahrscheinlich erleichtert, als wenn du jetzt direkt aus dem klassischen Sport kommen würdest und versuchst, als Schauspieler oder als Megastar durchzustarten.
Definitiv. Und ich glaube, dass er sich in dem Genre natürlich auch wohlfühlt. Weil Action und Körperlichkeit ist natürlich etwas, was im Wrestling die Hauptrolle spielt. Und ich denke mal, dass wenn wir ihn jetzt sehen würden in einem anderen Format, und da wäre ich sehr gespannt, irgendwas, ein Drama, wirklich ein tiefgehendes Drama, da wäre ich sehr gespannt, wie er sich da entwickelt. Und Dwayne Johnson spielt ja jetzt zum Beispiel in einem A24-Film demnächst. Zwar, ich glaube, es ist auch ein Wrestler, aber schon eine Rolle, die deutlich tiefer geht.
Ein MMA-Fighter, also Mixed
Danke.
Martial Arts, aber tatsächlich auch als Drama. Ne? Da wird er ja auch schon jetzt schon irgendwie gehandelt als möglicher Oscar-Kandidat, weil es halt auch eine dramatische Rolle ist, was ich ihm auch absolut zutraue.
Ja, bin ich sehr gespannt, ob man da einfach mal eine andere Seite dann von ihm kennenlernen wird. Und ich glaube, dass es die auch bei John Cena gibt. Aber ich denke mir so, wenn er jetzt Spaß an diesen Formaten hat und der Zuschauer Spaß dran hat, why not?
Ist ja auch eine Sache, wo man ganz ehrlich sein muss, dass du als Actionstar eine bestimmte Haltbarkeitsdatum hast. Also sei denn, du heißt Tom Cruise, aber die wenigsten heißen ja Tom Cruise, dass es eine bestimmte Zeit gibt, wo du diese Rollen überzeugend spielen kannst. Und das wird er wahrscheinlich jetzt auch noch ausnutzen. Aber ich finde, ich mag John Cena auch total gerne und ich habe auch schon Rollen von ihm gesehen, die rein Comedy waren. Also wo er gar nicht irgendwie seinen Körper präsentiert hat. Aber es waren eher so Nebenrollen. Hast du Dating Queen gesehen?
Nein, habe ich nicht.
Amy Schumer?
Ich freue mich nur gerade über den Satz, wo er gar nicht seinen Körper präsentiert.
Ja, aber es ist ja der naheliegende. Also ich habe den Film ja nicht gesehen, aber da gibt es doch sicherlich auch ein paar Momente, wo er den Anzug und die Krawatte lockert und man seinen
ja,
Buddy
also
sieht.
Man sieht auf jeden Fall, dass es ein sehr muskulöser Präsident ist, sagen wir mal so.
Ja, also wie gesagt, Dating Queen kann ich nur empfehlen. Wie hat es dir jetzt gefallen? Du hast die Chemie angesprochen. Funktioniert das auch in dem Film zwischen den beiden Darstellern für dich?
Ja, das funktioniert auch in dem Film. Und ich meine, das haben die auch gezielt daraufhin gecastet. Also Produzent Peter Safran hat halt gesagt, die beiden haben so eine coole Chemie. Das hat er dann entsprechend weitergegeben. Der hat damals das Suicide Squad gemacht, hat dann gesagt, schaut euch das mal an und können wir nicht irgendwas schreiben, was wirklich zu den beiden passt. Und das haben sie jetzt in dem Fall gemacht. Es passt wie die Faust aufs Auge. Den beiden bei ihren Quereleien zuzuschauen, macht einfach Spaß. Und dann sieht man auch einfach mal darüber hinweg, dass man das Gefühl hat, dass man solche Filme halt auch schon öfter gesehen hat. gesehen hat und auch die Story jetzt nicht unbedingt neu ist. Die haben das Rad jetzt nicht neu erfunden. Aber genau, es macht Spaß, man kann sich das gut anschauen. Und John Cena und Idris Elba sind halt einfach ein richtig cooles Doppel, was man sich da anschauen kann.
Heads of State ist ab sofort bei Prime Video verfügbar. Wir haben es vorhin schon mal erwähnt, echte Paare vor der Kamera haben Tradition. Wer erinnert sich nicht an Liz Taylor und Richard Burton? Also, ist ja kaum ein halbes Jahrhundert her oder dreiviertel. Nicole Kidman und Tom Cruise ist mir noch eingefallen. Eyes Wide Shut, hast du den gesehen, Melanie?
Nee, den habe ich auch nicht gesehen. Aber Nicole Kidman und Tom Cruise war bei mir auch schon, als ich das so mitbekommen habe, war das schon wieder vorbei, sagen wir mal so.
Okay, weil das war ja damals ein großes Thema, auch bei Eyes Wide Shut, weil angeblich, weiß nicht, ob das nur ein Gerücht ist, weil es dann nochmal, bevor es Intimitätskoordinatoren gab, die wohl einen Coach hatten, um die Liebesszenen, von denen es ja einige gibt in diesem Film, authentischer wirken zu lassen. Was ja für ein echtes Paar eine seltsame Regieanweisung ist von Kubrick. Also da gab es dann auch eine Menge Aufsehen darüber, über diese Entscheidung, weil, wie gesagt, weiß nicht, ob es stimmt. Und jetzt haben wir das nächste Traumpaar vor der Kamera, Matthias Schweighöfer und Rubio Fee. Die spielen zusammen in einem Film, der heißt Brick, ist ab 10.7. bei Netflix zu sehen. Melanie, du hast mit Rubio Fee gesprochen, aber vielleicht kannst du erst mal verraten, was hat es mit Brick auf sich?
Der Name ist Programm in diesem Film, so viel kann ich auf jeden Fall verraten. Und zwar geht es um ein junges Hamburger Paar. Hamburg ist natürlich für uns auf jeden Fall auch schon mal ein guter Ansatz, wenn man das so hört. Wir sitzen ja auch hier. Und die beiden haben so ihre Probleme in der Beziehung und werden dann eines Morgens aber völlig davon abgelenkt, weil sie wachen auf, wollen zur Tür raus und sind eingemauert. Die Wohnung ist zu, man kommt da nicht mehr raus, alle Fenster sind zu und ja, sie stellen bald fest, dass die Nachbarn in diesem Haus ein ähnliches Problem haben und tun sich dann zusammen und versuchen gemeinsam einen Weg aus dieser Misere, so kann man es, glaube ich, ganz gut beschreiben, zu finden.
Wer kennt es nicht, ne? Du willst eines Tages rausgehen und plötzlich ist da eine Wand, da wo früher die Tür war. Ja. Wie würdest du das denn so genremäßig einsortieren? Den Film. Ich habe vorhin Mystery gesagt. Trifft es das für dich auch?
Ja, also ich habe vorher, bevor ich mir diesen Film angeschaut habe, gedacht, das ist bestimmt so ein Drama-Komödie, wo die beiden wieder zueinander finden sollen in ihren Gesprächen, dass das so im Fokus steht. Das war so mein Ursprungsgedanke.
Also, dass die Mauer eher so symbolisch ist,
ja,
für die Probleme in der Partnerschaft.
Genau. Das, und wenn sie diese Probleme lösen, also dass sich das halt so entwickelt. Das ist nicht so, das kann ich vorwegnehmen.
Eher so Arthouse.
Ja, genau. So im Kopf, dass du dann wirklich diese Mauer löst, die wir beiden miteinander haben. Genau. Und in dem Moment, wo wir miteinander geredet haben, sich diese, wie beim Paartherapeuten, weißt du, so habe ich mir das vorgestellt.
Wenn das Arthouse aus Ziegelsteinen gebaut wird.
Ja, so in etwa. Ich kann euch jetzt schon mal verraten, ich spoilere nicht, wenn ich sage, das ist nicht so. Und zwar gibt es diese Mauer wirklich und in dem Moment, wo sie sich zu den Nachbarn durchkämpfen nach unten und herausfinden, dass also alle das gleiche Problem haben, war mir schon klar, dass dem nicht so ist. Deshalb würde ich das Ganze genremäßig wirklich als Mystery verorten, da hast du absolut recht. Könnte man vielleicht so ein bisschen in die gleiche Schublade packen, wie es bei Dark vielleicht der Fall ist, dass man den Vergleich irgendwie aufmacht. Aber ja, also Mystery auf jeden Fall, weil es halt verschiedene Ebenen gibt, die damit in Verbindung zu bringen sind, dass das Ganze eben zugemauert ist.
Ist lustig, an Dark habe ich tatsächlich auch gedacht, weil das so einen bestimmten Vibe hat, genau. Wo man nicht genau weiß, ist das jetzt hier übernatürlich, ist das wissenschaftlich, ist das eine, das finde ich ja auch ganz lustig, weil ja teilweise Figuren sich ja darauf auch beziehen, von wegen, das ist doch hier, das kann man ja auch ruhig sagen. Das ist ja hier wie bei Squid Game oder sowas. Sowas fällt ja auch in den Dialogen. Also der Film ist sich dessen schon bewusst, weil das wäre ja die gleiche. Also angenommen, man würde sich mal reinversetzen in so eine Situation. Du bist in einem Haus, willst das Haus verlassen, deine Wohnung verlassen und da ist eine undurchdringbare Wand da. Wäre das wahrscheinlich auch der Referenzpunkt, den man hat, von wegen, man wird von irgendjemandem kontrolliert und beobachtet und muss sich jetzt hier irgendwie durchschlagen.
Genau, und ein entscheidender Faktor an der ganzen Sache ist, dass diese Wand ja auch reagiert in gewisser Weise. Und das war bei mir so ein Kniff, wo ich dachte, Mystery eindeutig. Das wird ja sehr schnell am Anfang schon deutlich gemacht, dass da irgendwas passiert mit dieser Wand. Und das war der Moment, wo ich dachte, okay, es ist eindeutig dem Genre Mystery zuzuordnen. Und das war auch der Moment, wo das Gefühl bei mir aufkam, es erinnert mich an Dark.
Wir wollen natürlich nicht über die Auflösung sprechen, aber es wäre natürlich eine coole Auflösung. Wäre natürlich eine coole Auflösung, wenn sich rausstellt, das war einfach ein Fehler der Bauarbeiter oder so. Wo du sagst, oh, da haben wir die Mauer irgendwo falsch gezogen. Wie ist der Film entstanden? Kannst du da ein bisschen was zu erzählen? Weil das klingt ja fast so ein bisschen kammerspielartig. Also, aber im Laufe des Films kommen ja dann noch neue Figuren dazu. Kannst du ein bisschen was von der Entstehung, von dem Dreh erzählen?
Ja, also das Ganze ist von Philipp Koch. Das kann ich schon mal vorwegschieben. Drehbuch und Regie sind von Philipp Koch, der unter anderem, da haben wir ja damals auch drüber geredet, 60 Minuten gemacht hat mit Emilio Sacraia, auch MMA-Fighter. Das haben wir jetzt heute schon zum zweiten Mal in diesem Format.
Mal gucken, ob wir noch einen dritten finden hier.
Untypisch. Die haben das in Prag gedreht. Dieses Kammerspielartige entsteht dadurch, dass sie sich dann wirklich innerhalb dieses Hauses durch das gesamte Haus durcharbeiten. Also du hast wirklich diesen geschlossenen Raum als solchen und hast dann da verschiedene Figuren, die in den unterschiedlichen Wohnungen aufploppen und die sich dann da systematisch zusammentun und wirklich durcharbeiten. Und dadurch hast du halt die ganze Zeit das Gefühl, dass das tatsächlich sehr, sehr kammerspielartig aufgebaut ist.
Kannst du noch ein bisschen was zum Cast sagen? Also die beiden Hauptprotagonisten haben wir schon genannt. Wen sieht man da noch so?
Wir haben unter anderem, da war ich sehr überrascht, als er da aufgetaucht ist, Frederik Lau mit dabei als leicht überdrehten, drogensüchtigen Nachbarn. Der spielt eine Rolle und dann haben wir zum Beispiel Muratan Muslu mit dabei, der spielt auch mit. Also da ist einiges an Leuten, die man dann tatsächlich vom Gesicht her auch wiedererkennen kann.
Finde ich auch ganz schön, das gibt es ja auch so eine Anspielung, dass das eigentlich eine Airbnb-Wohnung ist, ne? Was man natürlich auch aus Metropolen kennt, ne? Dass du dann nicht mehr die festen Nachbarn hast unbedingt neben dir, die du seit 5 Jahren kennst, sondern eigentlich alle 3 Tage jemand Neues da ist, irgendwelche Touris.
Genau, und der Superhost, den man ja aus dem Zusammenhang dann auch kennt, also der das Ganze
Ja.
vermietet, ist dann dafür zuständig, dass das alles nicht mehr funktioniert. Was man dazu sagen muss, ist, dass natürlich in so einem eingemauerten Gebäude, man würde meinen, man kann einfach Hilfe rufen, wenn das zu ist und das Handy nehmen und rauskommen. Die haben keinen Empfang. Also alle Klaustrophobiker da draußen sollten vielleicht aufpassen, ob dieser Film tatsächlich das Richtige für sie ist oder ob sie da wirklich Angstattacken bekommen, weil raus und Kontakt nach draußen gibt es halt nicht und Vorräte können ja auch knapp werden. Das nur am Rande.
Ja, aber ich glaube, Leute, die wirklich Angst in engen Räumen haben, die sind, glaube ich, schon bei der Einsatzbeschreibung raus, könnte ich mir vorstellen. Also ja, das hat ein bisschen klaustrophobisches Feeling und wenn ich das richtig verstanden habe, das war beim Dreh, glaube ich, auch nicht anders, ne? Dass die da nicht gerade mit Tageslicht gesegnet waren, weil das sieht man ja im Film nicht wirklich.
Nee, gar nicht. Da ist kein Tageslicht in irgendeiner Form vorhanden. Also von daher, wenn du da wirklich Studio-Feeling hast, dann hast du wirklich ein paar Wochen durchgehend Studio-Feeling.
Bevor wir zu deinem Interview mit Ruby Ophé kommen, wie hat es dir denn gefallen? Ist das für dich dann eine Empfehlung für Genre-Fans? Wir haben ja beide gesagt, so Mystery ist es.
Ja, also dadurch, dass ich vorher was ganz anderes erwartet habe, war ich in der Hinsicht auf jeden Fall positiv überrascht, weil ich das Genre Mystery sehr, sehr schätze. Und ich finde, in dem Fall kann man sich natürlich dann auch gut auf die Vibes zwischen Matthias Schweighöfer und Ruby Ophé mal so ein bisschen konzentrieren, weil in der Form als Paar hat man die ja jetzt so genau auch noch nicht gesehen. Deshalb ist dieser
Stimmt.
Film in der Hinsicht auf jeden Fall schon mal eine Premiere.
Ist denn eigentlich, beeinflusst dich das dann auch, dass du dann darauf achtest, wie die interagieren? Weil wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen, dass man auch so versucht, so ein bisschen was reinzulesen, ne? Wie gehen die privat miteinander um? Und ich weiß auch, dass Schweighöfer das, glaube ich, auch schon mal gesagt hat in dem Interview, dass das für Teammitglieder natürlich schon irgendwie interessant ist, auch dann die beiden Darsteller zu beobachten. Wahrscheinlich genau, wie es dann auch uns als Zuschauern geht.
Ja, also bei mir war es so, wie du es am Anfang beschrieben hast, dass ich die beiden anfangs beobachtet habe, geguckt habe, wie gut harmoniert das, wie passt das zusammen und das dann im Laufe der Geschichte vergessen habe. Was glaube ich auch daran liegt, dass das nicht so eine Geschichte ist, wo sich ein Paar gerade kennenlernt und dann systematisch zusammenkommt, sondern dass die halt in einer Situation stecken, die sie gemeinsam mit anderen Leuten lösen müssen. Das heißt, du konzentrierst dich nicht ausschließlich nur auf die Vibes zwischen den beiden, sondern auch auf das Ganze drumherum. Und das hat dann im Laufe des Films davon so ein bisschen abgelenkt. Aber klar, also am Anfang habe ich mich schon darauf fokussiert, wie funktioniert das zwischen denen.
Ruby Ophé, wer jetzt vielleicht so ein bisschen irritiert ist, woher kennt man sie dann am ehesten? Wer jetzt den Namen vielleicht kennt, aber das Gesicht vielleicht noch nicht vor Augen hat?
Pass auf, jetzt, Micha, mach deine Klappliste auf. Wir erwähnen es wieder einmal. Sie hat mitgespielt, unter anderem bei Bibi und Tina. Erster
Natürlich.
Film, zentrale Rolle, auch mit Gesangsszenen. Da war sie unter anderem dabei. Das ist mir in Erinnerung geblieben. Dann hat sie einen Tatort gemacht, Kartenspiel, damals großes Ding. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es ein, ich glaube, ein Kölner Tatort war es damals, der auch ziemlich durch die Decke gegangen ist. Also sie spielt da auch wirklich, zeigt in ganz, ganz vielen Produktionen sehr, sehr verschiedene Seiten von sich.
Okay, dann hören wir jetzt mal in dein Interview mit Ruby Ophé rein.
Freut euch auf einen Familiensommer voller Spaß und Abenteuer in Deutschlands bestem Freizeitpark, im Phantasialand. Sichert euch jetzt eure August-Tickets zum Vorteilspreis ab 38 Euro und spart über 40%. Letzte Chance. Nur noch bis Montag buchbar auf phantasialand.de.
Ich freue mich sehr, dass ihr heute zum ersten Mal bei All You Can Stream zu Gast ist. Hallo und herzlich willkommen, Ruby Ophé.
Hallo, ich freue mich auch sehr.
Du wirst in deinem neuen Film Brick als Teil eines Paares in einer Wohnung bzw. in einem Haus eingemauert. Inwieweit neigst du denn im realen Leben auch so ein bisschen zu Klaustrophobie?
Tatsächlich kam das im Laufe der Jahre so ein bisschen noch dazu, zu meinen Macken. Ich bin bei der Arbeit mal im Fahrstuhl stecken geblieben, in einem richtig kleinen Mini-Fahrstuhl. Und da haben sich sehr, sehr viele Leute reingequetscht, weil wir irgendwie bei der Arbeit schnell sein mussten. Und das war kurz ein Moment, wo ich so dachte, wie lange haben wir hier noch genug Luft zum Atmen? Und seitdem bin ich ein bisschen, wie will man es nennen, habe ich ein bisschen mehr Respekt vor so engen Räumen.
Inwieweit hast du das denn dann auch bei den Dreharbeiten zu spüren bekommen? Weil es sieht ja schon, wenn man sich das anschaut, düster aus. Wie habt ihr gedreht? War das dann tatsächlich auch so ein wirklich abgetrenntes Set, wo man nicht viel Sonnenlicht abbekommen hat?
Es war nicht eng, aber es war sehr dunkel. Wir haben in einer großen Halle gedreht und sind sehr früh aufgewacht. Da war es dunkel, sind spät nach Hause gekommen, da war es dunkel. Das heißt, wir haben ziemlich wenig Tageslicht gesehen. Und da war ja nicht viel Vitamin D im Spiel. Deswegen, aber die Sets an sich waren sehr klaustrophobisch. Also diese Wand das erste Mal zu sehen am Set. Ich meine, die Sets wurden so krass nachgebaut. Das war ja wirklich nachgebaut. Das waren keine echten Wohnungen. Mehrere Etagen übereinander. Das war wirklich so ein riesen Kunstwerk in dieser Halle. Aber diese Türen das erste Mal aufzumachen und die Fenster und diese schwarze Wand zu sehen, das war wirklich eindrucksvoll. Und da hat man kurz drüber nachgedacht, wie das wäre, wenn das in echt passieren würde, ja.
Du spielst mit deinem Partner Matthias Schweighöfer auch ein Paar. Und ihr habt so als Paar onscreen ein paar Schwierigkeiten, kann man sagen. Wie weit nimmt man das denn mit nach Hause, habe ich mich gefragt. Weil ich kann mir vorstellen, wenn man sich den ganzen Tag kabbelt, dass man dann irgendwann auch zu Hause nicht mehr so die guten Vibes hat.
Eher andersrum. Ich hatte das Gefühl, dass wir, ich meine, wir haben uns auch sehr, wir haben da sehr strikte Regeln, dass wir die Arbeit nicht mit nach Hause oder ins Hotelzimmer oder wie auch immer nehmen, sondern dass danach auch mal Pause ist und wir frei haben und unsere private Zeit einfach genießen. Deswegen war das eigentlich okay. Und ich muss sagen, es hat auch wenn das jetzt keine lustige, überhaupt keine lustige Szene war, hat es auch Spaß gemacht, sich mal so anzuschreien.
Ja, okay. Wie ist das mit dem Team am Set? Weil ich meine, wenn man jetzt im Büro, wenn es da Paare gibt, da ist es ja auch ganz oft so, dass das erstmal ein bisschen komisch beäugt wird von den anderen Mitarbeitern. Ja. Ist das so, dass ihr da irgendwie eine andere Stellung habt am Set, dass das Team vielleicht auch erstmal so ein bisschen kritisch ist, wie er damit umgeht?
Ich glaube, wir versuchen sehr professionell zu sein am Set trotzdem. Ich glaube, man müsste auch nochmal das Team fragen, wie das für die war, so mit einem Paar die ganze Zeit zu drehen. Gesagt wurde uns nichts und eigentlich war das ganz cool mit allen zusammen. Wir waren wirklich einfach ein cooles Team, die zusammengehalten haben.
Als Schauspielpaar kommen bestimmt ganz oft Angebote für gemeinsame Rollen und da muss man wahrscheinlich auch sehr, sehr aussortieren, was man davon machen will oder was nicht. Was würdest du denn jetzt sagen? Wie schnell stand für euch fest, dass das ein Film ist, der in Frage kommt und was hat dieses Projekt vielleicht auch anders gemacht als andere? Was hat es vielleicht besser gemacht?
Es war am Anfang gar nicht die Frage, ob wir das als Paar zusammen machen wollten. Ich hatte die Anfrage zuerst bekommen Und dadurch, dass es ein Paar war, was, also dass meine Rolle noch einen Partner hatte, war dann die Überlegung von den Produzenten, weil die uns beide natürlich kannten, ob das nicht auch interessant wäre für Matthias. Und dann hatten Matthias und ich uns mal hingesetzt, drüber geredet, das Drehbuch auch zusammen gelesen. Und wir dachten so, okay, wir haben noch nie ein Paar gespielt. Wir haben zwar schon in Filmen zusammengespielt, aber nicht als Paar. Und dadurch, dass wir das Drehbuch sehr gut fanden und es Spaß gemacht hat zu lesen und spannend einfach war, dachten wir uns so, ja, lass uns das vielleicht mal machen. Lass uns das mal ausprobieren.
Inwieweit hast du im Hinterkopf, wenn du so ein Drehbuch liest, dass das jetzt auch tatsächlich eine Netflix-Produktion ist? Stand das von Anfang an fest oder ist das tatsächlich so gewesen, dass du nur das Drehbuch hattest und dich hat die Geschichte da gecatcht?
Das stand von Anfang an fest. Ich meine, ich liebe Netflix. Ich habe da vorher ja auch schon mehr mit Netflix gemacht und deswegen war das so ein bisschen. Also ich freue mich jedes Mal, wenn Netflix anruft und sagt, wollen wir was zusammen machen, weil ich einfach die Stoffe, die Netflix macht, total cool finde. Ich schaue jeden Abend Netflix und deswegen ist es einfach, ja, was Schönes, worauf man sich sehr, sehr freut, wenn da der Anruf kommt.
Steckt da vielleicht auch so ein bisschen noch der Gedanke hinter, sich internationaler aufzustellen? Weil du streckst ja schon so ein bisschen die Fühler aus, auch irgendwie in Richtung einer Karriere, die internationaler ausgerichtet ist. Hast du das im Hinterkopf dann bei diesen Netflix-Produktionen?
Ich denke zum Teil ja. Ich glaube, das Erste ist einfach, dass man tolle Projekte machen will, gute Drehbücher. Und das hat Netflix. Dann ist das Schöne an Netflix halt auch einfach, dass es die Türen öffnet, aus Deutschland heraus auch international und weltweit gesehen zu werden. Und das finde ich super schön, wenn man ein Projekt vorbereitet, was ja dafür da ist, um es Menschen zu zeigen, Menschen zu inspirieren, was auch immer man halt dann in dem Moment mit dem Projekt halt vorhat. Und das öffnet halt die Türen. Ich finde das total schön und spannend, wenn man unterwegs ist, irgendwo in einem anderen Land und einen da einfach irgendjemand erkennt. Das ist schon cool. Ja.
Du hast, korrigier mich, aber ich habe gelesen, du hast vor 2 Jahren deine eigene Produktionsfirma gegründet, um wirklich Projekte anzugehen. Kannst du mich da mal ein bisschen mitnehmen? Welche Pläne verfolgst du damit? Also was sind so deine Visionen und welche Widerstände sind da vielleicht auch so ein bisschen vorhanden, die du bisher kennengelernt hast?
Ich glaube, also meine eigene Produktionsfirma habe ich einerseits gegründet, weil ich hatte schon ganz jung angefangen, so Producer-Credits zu sammeln bei Filmen und mich da so Stück für Stück reinzuarbeiten. Ich habe das Gefühl, das ist in Amerika auch mehr so gesehen. Und ich hatte einfach das Gefühl, so mich auch für etwas einzusetzen, für Geschichten, die auch für Frauen interessanter sind und da mehr Möglichkeiten zu bieten und einfach interessante Frauengeschichten auch. Und ich bin halt so ein Girls Girl. Ich liebe so Frauenpower und wir halten zusammen und so weiter. Deswegen war so die Produktionsfirma so das Erste, wo ich so dachte, ja. Und auch mir mehr Möglichkeiten zu geben, andere Sachen spielen zu können. Deswegen ist das jetzt gerade eine Produktionsfirma, die eher in der Drehbuchentwicklung ist. Ich entwickle Stoffe mit Autoren zusammen. Mir war schon bewusst, dass es sehr lange dauert, Filme zu verwirklichen, aber dass es so lange auch dauern kann, so ein gutes Drehbuch in der Hand zu haben, ist schon echt viel Arbeit. Es hängt von so vielen Sachen ab. Mal hat der Autor keine Zeit oder das Drehbuch ist noch nicht das und dann muss man noch eine Runde und noch eine Runde und noch eine Runde und dann vergeht die Zeit und deswegen, das ist das, was ich gerade, womit ich mich sehr viel befasse, wo ich sehr viel lerne. Es ist super inspirierend, auch für den Job so allgemein, weil man auch auf Sachen achtet, auf die man so nur als Schauspieler oder auf die ich nur als Schauspieler auch nicht so viel geachtet habe oder wo die Aufmerksamkeit einfach plötzlich viel mehr da ist und man ist so, ah ja, oder ja. Es ist einfach sehr, sehr schön, inspirierend und hilft mir auch bei der Arbeit als Schauspielerin.
Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für das Projekt und auch auf jeden Fall für weitere Projekte. Brick startet ab dem 10.07. bei Netflix. Danke fürs Gespräch, Ruby Ophé.
Vielen, vielen Dank dir auch. Schönen Tag noch.
ungleich dramatischer geht es weiter bei All You Can Stream. Und zwar hat die folgende Serie bei mir Assoziationen ausgelöst. Welche verrate ich gleich? Wir sprechen jetzt über The Narrow Road to the Deep North. Ich bin nicht gestolpert, yes. Fünfteilige Dramaserie bei Wow, die ab sofort zur Verfügung steht. Micha, ich kann es jetzt mal kurz verraten. Es hat mich ein bisschen erinnert an Der Tätowierer von Auschwitz. Ich das gelesen habe, so vom Feeling her, um schon mal eine Richtung zu geben.
Kannst du vielleicht ich habe gedacht, rein thematisch war ich bei der Brücke am Quai. Also ein ganz, ganz alter Film, aber ähnliches Thema. Und dann war ich bei einem Film, dessen Name mir entfallen ist. Das war, glaube ich, das Regiedebüt von Angelina Jolie. Das war auch so ein Gefangenen-Kriegsdrama. Kannst du dich daran noch erinnern?
Ich kann mich daran erinnern, dass alle über das Regiedebüt von Angelina Jolie geschrieben haben, aber ich kann mich nicht an den Film erinnern.
Wir werden es rausfinden. Unsere Fact-Checking-Abteilung wird im Hintergrund vielleicht mal aktiv werden.
Da hinten nachhalten. Leuchten schon die Lampen, die sind da schon dran.
Unser 10-köpfiges Team setzt sich dran.
So, aber wir bleiben bei, Achtung, The Narrow Road to the Deep North. Um was geht's?
Ja, über den Titel reden wir vielleicht gleich nochmal. Ist ja auch so ein Lieblingsthema von mir. Ja, worum geht's? Es spielt 1943 im Dschungel von Thailand und da werden australische Kriegsgefangene von der japanischen Armee, vom Militär, gezwungen, eine Eisenbahn zu bauen. Die Thailand-Burma-Eisenbahn unter schwersten Bedingungen, also es klingt so im Dschungel, solche Arbeit zu verrichten, klingt so schwer, wie es dann tatsächlich auch ist. Viele sterben dabei an Schwindsucht, an Malaria, an Erschöpfung. Deswegen wird die auch die Eisenbahn des Todes genannt. Und mit inhaftiert ist ein Militärarzt, das ist Dorigo, der auch Australier ist, und der versucht, seine Mithäftlinge so gut wie möglich zu schützen vor diesen sadistischen Aufsehern. Und dann gibt es aber noch zwei weitere Zeitebenen, weil welche Serie kommt heute schon mit einer Zeitebene aus, wenn man auch drei haben kann? Also die weiteren Zeitebenen sind einmal vor dem Beginn des Krieges oder vor dem Kriegseinsatz von der Hauptfigur Dorigo, wo er eine verbotene Romanze mit einer Frau hat. Und dann die dritte und letzte Zeitebene ist 1989. Da haben wir dann den älteren Dorigo zu sehen. Der ist mittlerweile erfolgreicher Chirurg und der blickt auf die Entscheidungen seines Lebens zurück. Teilweise auch mit Reue.
Das heißt, wie werden dann die unterschiedlichen Zeitebenen deutlich gemacht? Natürlich durch das Alter der Darsteller, klar, die sind dann auch umbesetzt. Aber hast du auch optisch das Gefühl, dass sie sich dann da irgendwie unterscheiden?
Das ist jetzt in dem Fall kein Problem, weil die Settings so unterschiedlich sind. Also klar, die aktuellste Zeitebene 1989, das ist ganz klar, weil es auch umbesetzt wird. Da können wir vielleicht gleich nochmal übersprechen, über den Cast. Und dann die anderen Sachen sind halt eben bevor. Das spielt dann in Australien an der Küste. Und das ist eindeutig halt vor dem Kriegseinsatz. Und diesen thailändischen Dschungel erkennt man, wenn man ihn sieht.
Hast du den Cast angesprochen? Magst du mal sagen, wer alles dabei ist? Der Hauptdarsteller wird ja jetzt gerade auch als heißer Kandidat für James Bond gehandelt, unter anderem mit Tom Holland. Verrat mal, wer ist so dabei?
Die Hauptfigur wird gespielt von Jacob Elordi, den hast du ja gerade schon erwähnt. Den kennen wir aus Saltburn, haben wir auch hier vorgestellt. Ein nicht familientauglicher Weihnachtsfilm. Zumindest kam der kurz vor Weihnachten raus. Man kennt ihn aber auch aus Euphoria. Hat bei Priscilla hat er den Elvis Presley gespielt, also den Ehemann. Wer ist noch dabei? Den älteren Dorigo spielt Kieran Hines. Den kennt man zum Beispiel aus Game of Thrones. Und dann ist noch in einer weiteren Rolle Simon Baker dabei. Australier, den kennt man vielleicht noch als, über viele Jahre war er der Hauptdarsteller von The Mentalist, auch damals eine sehr erfolgreiche Krimiserie.
Das Ganze hat mich an Der Tätowierer von Auschwitz erinnert, weil auch das damals auf einem Buch basiert hat und rückblickend erzählt wurde mit diesen Zeitebenen, die dann wiederum in die Gegenwart springen. Magst du jetzt einmal hier ein bisschen was über die Vorlage sagen? Wer hat die geschrieben und inwieweit ist da tatsächlich auch ein Bezug zu den tatsächlichen Geschehnissen da? Weil es ist natürlich immer authentischer, wenn jemand da auch irgendwie was mit zu tun hatte.
Das basiert auf dem Buch von 2014. Im Deutschen hieß es Der schmale Grat durchs Hinterland, geschrieben von Richard Flanagan. Und der hat nicht eins zu eins, aber hat sich inspirieren lassen durch die Lebensgeschichte seines Vaters, der eben genau das durchgemacht hat, einer der vielen australischen Kriegsgefangenen in dieser Region war, durch das japanische Militär. Und der wurde auch preisgekrönt, also hat auch einen der wichtigsten Buchpreise gewonnen, der international anerkanntesten Buchpreise, den Man Booker Prize 2014. Und das ist jetzt eine Serie, eine australische Produktion, australische Miniserie, 5 Teile. Und Justin Kurzel hat sich dieses Stoffs angenommen. Der hat zuletzt gemacht The Order. Das war so ein Film mit Jude Law und Nicholas Hoult. Da spielt Nicholas Hoult einen, in den USA, einen Neonazi. Und Jude Law spielt den Beamten, der versucht, den und seine Bewegung zu stoppen. Also auch spannender Regisseur, gerade der hat auch vorher auch Big Macbeth gemacht, diese mit Michael Fassbender, diese Version. Also schon auch Leute, die gerade sehr gut im Geschäft sind. Also allen voran natürlich Jacob Elordi. Und ja, und dieser Roman, wie gesagt, ist jetzt keine Autobiografie oder keine Biografie, ist es schon fiktionalisiert, aber basiert halt auf diesen wahren Erlebnissen, die diese Kriegsgefangenen durchgemacht haben. Und Fachleute sprechen davon, dass da 40.000 bis 90.000 Menschen gestorben sind, um eben diese Eisenbahn durch das schwierigste Gebiet, was man sich vorstellen kann, zu bauen.
Ich finde es ganz spannend, weil wenn wir bei Jacob Elordi sind, also du siehst den Leuten das ja auch an, dass die dann irgendwie ausgemergelt sind und so weiter und so fort. Hast du das Gefühl, dass der auch seine Optik für diesen Film irgendwie verändert hat? Ist der dann dünner geworden und so weiter und so fort?
Die haben das tatsächlich so gemacht, dass die Szenen, dass sie Vorbereitung hatten, um diese Szenen in der Kriegsgefangenschaft zu spielen. Ich hatte ja schon erwähnt, es gibt mehrere Zeitebenen. Und die haben sich dann er und auch die anderen Darsteller, die seine Mithäftlinge spielen, die haben sich da ziemlich runtergehungert. Ne? Er ist ja sehr groß, 1,96 und auch ziemlich, zumindest in vielen Rollen, auch sehr athletisch. Und da musste er dann eben, oder hat dann für die Rolle abgenommen, um das überzeugend spielen zu können. Jemand, der da lange Zeit in Kriegsgefangenschaft ist, unter diesen Bedingungen.
Das ist ein dramatisches Thema, ein sehr dramatisches Thema, kombiniert natürlich mit dieser Liebesgeschichte, aber ich muss trotzdem mal fragen, es ist ja immer so eine Frage, in welcher Stimmung man Sachen guckt und so weiter und was die dann auch mit einem machen. Wie sehr würdest du sagen, zieht einen das runter oder ist das trotz des dramatischen Stoffes dann doch auch irgendwie lebensbejahend?
Ich glaube, das hängt sehr mit deiner eigenen Befindlichkeit ab. Also ich glaube, da sind schon Szenen dabei, die manchen zu weit gehen, also gerade wenn es um das Foltern oder das Bestrafen von diesen Kriegsgefangenen geht. Das sind schon drastische Szenen. Kann mir vorstellen, dass das nicht jedermanns Sache ist. Ja, in der Stimmung sein ist immer so eine Sache. Du hast natürlich diese Liebesgeschichte, aber es ist jetzt schon auch ein melancholischer Film. Es ist jetzt nicht so von wegen Liebe überwindet alles und du hast auch gerade durch diese Zeitebene des älteren Dorigo hast du auch diesen Rückblick aufs eigene Leben und dann auch eben zu wissen, man hat nicht in allen Situationen richtig gehandelt. Das ist auch so eine Stimmung, die sich da so durchzieht.
Was brauche ich jetzt nochmal ein abschließendes Urteil von dir? Wie hat es dir denn gefallen? Würdest du es anderen Menschen empfehlen?
Ja, würde ich auf alle Fälle, weil ich habe es überlegt, wie das eigentlich kommt, aber diese Serie, 5 Teile, Miniserie ist ja ohnehin bei mir, steht immer hoch im Kurs und die entwickelt eine echte Sogwirkung und entwickelt auch es ist extrem atmosphärisch, was durch die Bilder kommt, aber auch durch die Musik, hat einen ganz starken Soundtrack, der sehr prägnant ist und du hast halt diesen Mix aus Kriegsfilm, aus Gefängnisdrama und Romanze letztendlich. Und das sind schon diese ganz großen Stoffe. Also das ist schon, wer diese klassischen großen Erzählungen mag, der ist hier auch richtig. Also wer sich nicht am Titel stört, so wie ich. Du hast ja auch schon gesagt, du bist da auch schon drüber gestolpert. Also A Narrow Road to the Deep North. Ich verwechsel dann, wann kommt jetzt Narrow, wann kommt Deep. Das gefällt mir nicht so, wer darüber hinweg sieht. Und ich musste auch, weil du vorhin Jacob Elordi gesagt hast, wir hatten ja vor nicht allzu langer Zeit, du wirst dich erinnern, eine redaktionsinterne James-Bond-Darsteller-Umfrage gemacht. Also wen würden wir, wenn wir jetzt casten könnten, wen würden wir die Rolle nach Daniel Craig geben? Ich hatte damals in meinen Top 3, weißt du noch, wen du hattest?
Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, ehrlich gesagt. Nee, weiß ich gerade nicht mehr. Ich glaube, Tom Holland war ganz gut mit dabei. Daniel Radcliffe habe ich vorgestellt.
Du hast jemanden genommen, der gar nicht auf der Liste stand. Ja, stimmt, ich erinnere mich. Du hattest Daniel Radcliffe. Ich hatte tatsächlich unter meinen Top 3 hatte ich Jacob Elordi. Und ich bin jetzt nach dieser Serie echt nochmal bestärkt worden. Ich glaube, der wäre ein richtig toller James Bond. Der ist ja sehr jung, aber das ist ja das, was sie anscheinend jetzt suchen. Mhm. 28 Jahre. Und er hat halt diese Coolness, er hat die Physis, er hat dieses Mysteriöse. Und er hat auch so ein bisschen, was Bond manchmal ganz gut zu Gesicht steht, ist diese Bad Boy Attitude, weil letztendlich ist Bond ein Killer. Ne? Müssen wir uns nichts vormachen. Nur weil er irgendwie öfters mal die richtigen Leute umbringt, ist er trotzdem einer, der wenig Probleme hat, Leute umzulegen.
Ja, ist aber ein Hardcut, ne? Von Daniel Craig dann zu ihm. Also die Umstellung, da muss man sich zumindest erstmal reingucken, sagen wir so.
Ja, also optisch klar. Obwohl er ja dann eigentlich eher wieder dieses groß dunkelhaarige, eher wieder auf die klassische, auf diese klassische Schiene Brosnan und Moore gehen würde. Aber klar, es wäre mit Abstand der jüngste James Bond, den wir bisher hatten. Aber das scheint gerade so ein bisschen das zu sein, was sie wollen, die Bond-Produzenten. Aber mal gucken.
Und er kann es lang machen, ne? Also er könnte es ganz lange spielen.
Und wer dann vielleicht jetzt noch gar nichts von ihm gesehen hat, dem würde ich das gerade besonders mal ans Herz legen, sich diese Serie mit dem unaussprechlichen Namen anzuschauen.
The Narrow Road to the Deep North, ich habe es nochmal hinbekommen, ist ab sofort bei Wow verfügbar.
Freut euch auf einen Familiensommer voller Spaß und Abenteuer in Deutschlands bestem Freizeitpark im Phantasialand. Sichert euch jetzt eure August-Tickets zum Vorteilspreis ab 38 Euro und spart über 40%. Letzte Chance. Nur noch bis Montag buchbar auf phantasialand.de.
Autobiografisch wird es bei der folgenden Produktion und wie authentisch das dann auch ist, wird Micha uns jetzt sicher gleich verraten. Wir reden jetzt über Bubkis in der ZDF-Mediathek ab dem 9.7. verfügbar. Im Fokus steht ein Comedian und zwar Pete Davidson. Und Micha, da musst du jetzt natürlich ganz zum Einstieg einmal verraten, wer ist denn eigentlich Pete Davidson?
Wer zur Hölle ist Pete Davidson? Das fragt er sich auch manchmal in der Serie. Die Serie, vielleicht nur ganz kurz, weil da kann ich schon mal vorgreifen, die Serie beginnt damit, dass er sich selber googelt, weil es ihn interessiert, was über ihn geschrieben wird. Und das fand ich schon echt einen genialen Einstieg. Ja, wer ist Pete Davidson? US-Comedian, war lange Zeit bei Saturday Night Live, ist jetzt Anfang 30, ist aber damals mit 20 einer der jüngsten überhaupt gewesen. Und das gibt's ja schon 50 Jahre. Saturday Night Live ist ja eine Institution des US-Fernsehens, der Comedy-Szene. Und er war einer der jüngsten, der damals rekrutiert wurde. Und und ist so ein bisschen aber auch zu so einem Zeitphänomen geworden. Ist dann auch viel in die Schlagzeilen gekommen, ist ein großer Schlacks und voll tätowiert und hat dann teilweise auch mehr mit seinem Privatleben, also hat als Stand-Up-Comedian angefangen, hat aber auch teilweise mehr mit seinem Privatleben Schlagzeilen gemacht, was auch daran liegt, weil er sehr, sehr prominente Freundinnen hatte. Also sehr, sehr berühmte Frauen gedatet hat, unter anderem Ariana Grande, Kate Beckinsale, Kim Kardashian. Und das hat, glaube ich, auch nochmal zu seinem Ruhm oder zu seinem Berüchtigtsein beigetragen.
Er war übrigens auch bei, wir sind jetzt die Folge mit den diversen roten Fäden, bei The Suicide Squad dabei. Da hat er auch mitgespielt, ja. Okay. Ist nicht lange, kann ich verraten, aber er hat mitgespielt. Ja, okay. Das dazu. Wie kam es denn dazu, dass der wirklich gesagt hat, ich mache jetzt eine Produktion, die mich in den Fokus stellt? Ich weiß auch nicht, ob das gesund ist, wenn man sich hinstellt und sagt, ja, ich finde mich jetzt so wichtig und spannend, dass ich jetzt mal was über mich selber drehe. Oder ist das gar nicht die Herangehensweise dabei gewesen?
Ich glaube, das ist gar nicht so weit weg, wenn du Stand-Up-Comedian bist und jetzt nicht kein klassischer Schauspieler, sondern da bist du es eigentlich gewohnt, dein eigenes Leben zum Programm zu machen. Und das hat er ja auch bei seinem Solo-Programm zu Genüge getan, dann auch über Privates gesprochen. Also sicherlich auch nicht immer 1:1 und sicherlich auch übertrieben an der einen oder anderen Stelle, aber das ist eigentlich so das Werkzeug oder die Grundprämisse bei Stand-Up-Comedians. Insofern ist der Schritt dann zu sagen, okay, man macht jetzt sein Leben zur Serie. Und da geht es zum einen natürlich um diesen Erfolg, den er in Hollywood hat, aber auch vor allem um seine Familie und in diesem verrückten Alltag mit dieser sehr, sehr ungewöhnlichen Familie und den Familienmitgliedern in Staten Island, was halt so eine ganz andere Welt ist als diese Glitzer-Hollywood-Welt.
Er spielt sich Und die anderen sind dann Schauspieler. Oder wer spielt die anderen? Ist das denn auch eins zu eins seine Familie? Das kann ich mir jetzt irgendwie nicht vorstellen, dass die sich dann dazu haben hinreißen lassen.
Nein, die haben natürlich dann auch nicht die Schauspielerfahrung. Also das ist dann schon fiktionalisiert. Es gibt jemanden, der die Mutter spielt. Auch übrigens sehr gut besetzt in Nebenrollen. Edie Falco spielt seine Mutter, die auch lange Zeit bei den Sopranos gespielt hat. Joe Pesci spielt seinen Opa, der also auch schon legendäre Rollen hatte, zum Beispiel als Mafia, als Mafiosi in Goodfellas zum Beispiel. Sehr intensiver Schauspieler. Steve Buscemi spielt mit, spielt da so einen Priester. Also du hast auch schon in den Nebenrollen sehr viele Leute. Dann hast du aber auch Leute, die sich dann auch selber spielen. Also dann bestimmte Hollywood-Stars kommen dann als sich selber vor, aber der Rest ist nicht, dass jetzt irgendwie seine Familienmitglieder rekrutiert wurden, um dann so diese Familie eins zu eins darzustellen.
Was hast du denn über Pete Davidson gelernt, was du vorher noch nicht über Pete Davidson wusstest?
Ach, ich weiß gar nicht, ne, das ist immer die Frage, wie eins zu eins das jetzt wirklich ist, ne? Weil es ist so halb autobiografisch und man kann sich bei jeder Szene fragen, von wegen, okay, ist das jetzt wirklich so passiert? Bei manchen Szenen hoffe ich, dass es nicht so war. So, weil das so absurde Szenen sind. Ich muss ja sagen, ich habe ja eine Schwäche für den Typen. Ich finde den total sympathisch. Der wirkt immer so ein bisschen verplant und wie so ein sympathisches Riesenbaby. Also immer noch total kleiner Junge in einem 1,90 Meter Körper, komplett tätowiert. Aber ich finde, der wirkt total liebenswert auf seine Art. Und man nimmt ihm das sehr, sehr gut ab, dass er irgendwie versucht, das irgendwie unter einen Hut zu bekommen, halt diese Starrollen, aber dann noch seine alte Nachbarschaft und alte Kumpels, mit denen er früher irgendwie Mist gebaut hat. Das funktioniert sehr gut, finde ich.
Es gibt so Leute, denen verzeiht man das dann auch, ne? Die haben so eine wirklich liebenswerte Art und Weise. Weißt du, woran ich gerade denken musste? Hast du A Real Pain gesehen?
Ja,
Mit
habe ich
Kieran
gesehen.
Culkin.
Ja.
Der ist ja auch, der ist ja so drüber und absurd und so weiter. Und
Ja.
trotzdem nimmt man dem nichts übel. Das ist einfach, der ist so, den möchte man einfach immer wieder in den Arm nehmen, irgendwie in irgendeiner Form.
Das stimmt, Kieran Culkin in der Rolle auf alle Fälle, wobei der ja dann noch mehr so absoluter auch Charismatiker ist, ne? Also der kommt in einen Raum rein und du weißt, dass alle auf ihn schauen. Pete Davidson nimmt sich auch jetzt in der Rolle mehr zurück, ne? Das ist ja auch so ein ganz beliebtes Comedy- oder Sitcom-Prinzip, ohne dass es jetzt eine klassische Sitcom ist, aber du hast dann eher diese verrückten Charaktere um ihn herum, die und er ist dann halt dabei und macht dann auch mit, weil er natürlich auch ein bisschen gestört ist. Also da sind Sachen dabei, also gerade in Folge 1 ist wahrscheinlich die witzigste Sexszene oder Bettszene, die ich seit langem gesehen habe, in einer Serie dabei. Also ich erinnere mich eigentlich sonst nur an Team America, wo es ähnlich dann zur Sache ging. Aber es ist so, und das sind so Szenen, wo ich sage von wegen, okay, das soll hier fiktionalisiert, so eine autobiografische sein. Ich hoffe, diese Szene ist nie so passiert, weil das möchte man keinem zumuten. Wer interessiert ist, schaut euch das an. Und ansonsten ist das wirklich so, das ist versaut und liebenswert. Und das ist eine ganz, ganz seltene Mischung, wo ich sage, das kann, glaube ich, vielen Leuten gefallen. Und gleichzeitig hast du, obwohl dann wirklich so eine Over-the-Top-Momente da sind, dann merkst du halt, was es für einen Familienzusammenhalt gibt und wie wichtig ihm Familie ist. Und es wird dann auch berührend an Stellen, also viel Herz. Es wird dann auch, das ist ja auch eine wahre Geschichte. Er war ein kleiner Junge, als sein Vater gestorben ist. Und seine Mutter musste ihn dann alleine großziehen. Und der Vater, er war Feuerwehrmann und ist bei einem Einsatz bei 9/11 gestorben. Also der ist in eins der Twin Tower reingegangen und hat dann noch Leute rausgeholt und ist dabei gestorben. Und auch das wird dann thematisiert. Also es ist jetzt nicht nur irgendwie Pipi-Kaka-Humor, sondern es hat dann auch wirklich Herz.
Also Daumen hoch für Babkes von
Ja,
Micha.
also man muss das mögen und man darf dann auch nicht abgeschreckt sein, wenn es dann gleich von Anfang an zur Sache geht. Und da geht es von Anfang an zur Sache. Aber ja, für mich hat das abgeholt, auf alle Fälle.
Babkes ist ab dem 9.7. in der ZDF-Mediathek verfügbar.
Und eine Sache muss ich noch sagen, weil Babkes ist ja nun wirklich kein einzigartiger oder kein naheliegender Titel. Was heißt das eigentlich? Habe ich vergessen zu sagen. Das ist aus dem Jüdischen und bedeutet nix oder nix Bedeutendes. Das denkt er über sein Leben.
Die Fäden führen zusammen. Wir haben das Ende erreicht der aktuellen Folge von All You Can Stream. Und ich finde, auf einen Film habe ich dieses Mal überdurchschnittlich oft verwiesen. Und zwar The Suicide Squad. Und ich möchte an dieser Stelle deshalb zum Abschluss nochmal von mir persönlich an euch eine Filmempfehlung rausgeben. Das hatten wir ja bisher noch nicht in dieser Folge. Aber schaut euch den mal an, der ist gut. Also Micha, hast du den gesehen damals?
Ich habe den gesehen, habe den nicht so gut in Erinnerung wie du, glaube ich. Aber da gab's da nicht verschiedene Versionen, irgendwie so ein Director's Cut oder sowas, wo noch mal ein bisschen was rausgeholt wurde?
Nee, ich glaub,
eine ganz turbulente Entstehungsgeschichte, ne? Also mich hat der nicht so abgeholt.
War das The Suicide Squad? Nee, ich glaube, der war das nicht. Bist du gerade im DC-Universum bei Justice League? Meinst du den?
Der hatte auch eine turbulente Entstehungsgeschichte. Nee, ich bin schon bei Suicide Squad, bei John Cena.
Ja, also Margot Robbie ist auch mit dabei. Also ihr macht euch selbst ein Bild. Micha sagt Daumen runter, Melanie sagt Daumen hoch.
Aber ich gebe Daumen hoch für den Film, den du auch ins Spiel gebracht hast, A Real Pain. So. Disney Plus, ganz andere Richtung.
Warte, du meinst Bibi und Tina.
Nee, der ist glaube ich woanders. Aber Real Pain, ganz tolle, bewegende, aber auch total witzige Geschichte über zwei Cousins, die auf eine Reise gehen, auf eine geografische und emotionale Reise gehen mit Jesse Eisenberg und Kieran Culkin ist es, ne?
Ja. Oscar prämiert für Kieran Culkin, also ganz Oscar, wichtig. Oscar. Nicht nur, also da haben es auch Außenstehende als gut bezeichnet, also nicht nur wir.
Nicht wie bei dir. Und Jesse Eisenberg, Buch geschrieben und Regie geführt. Ja. Und ist der Hauptdarsteller. Ein ganz, ganz toller Film.
Starkes Ding, ja, das stimmt. Gut, also haben wir das auch nochmal erwähnt.
Wir bräuchten einen zweiten Podcast, glaube ich.
Okay. Lass mal noch einmal, machen wir einen Ableger, ja.
Unbedingt.
So, gut, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin haben wir wieder spannende Streaming-Tipps für euch herausgearbeitet. Und genau, macht's gut. Viel Spaß beim Streamen von denen der heutigen Folge.
Tschüss.
Freut euch auf einen Familiensommer voller Spaß und Abenteuer in Deutschlands bestem Freizeitpark im Phantasialand. Sichert euch jetzt eure August-Tickets zum Vorteilspreis ab 38 Euro und spart über 40%. Letzte Chance. Nur noch bis Montag buchbar auf phantasialand.de.